Leipziger Torspektakel, Zwickau im Stau, Sportgerichtsverfahren, eine ganze Menge los in der Regionalliga.
Englische Woche in Liga 3 mit Ostderby und unter anderem Ostfußball in Ostwestfalen.
Und unruhige Woche in Dresden und wieso Magdeburg das deutsche Monaco ist. Wir sprechen über alles.
Hey, was ist denn hier los?
Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer.
Unverschämt an mir so Fragen zu stellen, schaue ich Ihnen in die Fresse, mehr sind Sie nicht wert.
Fragen Sie mich vernünftig, kriegen Sie vernünftige Antworten.
Tut mir leid, dass ich das so sagen muss, ist einfach lächerlich.
Dreckschwein.
Im Osten geht die Sonne auf, der Fußball-Podcast von Sport im Osten.
Ja, ich grüße euch, Freunde. Schön, dass wir uns wieder sehen. Schön, dass wieder Montag ist. Ich freue mich immer sehr, dass wir zu dritt diese Woche beginnen. Und wir müssen natürlich erstmal über das Wichtigste sprechen. Habt ihr eure Benachrichtigungstöne ausgestellt? Weil das gab Feuer hier in den Kommentaren. Und irgendwann vor zwei Wochen oder so, da sind aber ein paar Teams-Meldungen da reingekracht während der Aufnahme.
Es ist spannend, weil ich Teams eigentlich seit 2021 nicht mehr nutze. Aber ich habe allen gesagt, auch Mama und Papa, bitte erst wieder nach Aufnahme schreiben.
Okay, heute, ich habe sie auf jeden Fall ausgestellt. Mal schauen, was heute noch so reinkommt. Wir fangen wieder an, ganz klassisch mit der Vorstellung. Ich lege los und darf den Mann begrüßen, der am Wochenende wieder sämtliche Mikrofone wuschig gemacht hat und auf den ich in Italien angesprochen wurde. Das klingt spannend, oder? Da müsst ihr dranbleiben. Hier ist Patrizio Frizio.
Oh, De Fricciutelli. De Fricciutelli würde ich mir, wenn ich mir aussuchen darf, dann gerne De Fricciutelli. Mit dabei heute aber auch der Mann, der letzte Woche seine letzte Late-Night-Show moderiert hat, aus freien Stücken, weil er ab sofort nur noch Bock auf Podcasts hat, Alex Küpper.
Dankeschön, schönen guten Morgen allerseits und zu guter Letzt in der Runde der Mann, der vergangene Woche Großes geleistet hat, denn er hat, wenn ich richtig gezählt habe, in einer Woche 17 Tore im Stadion gesehen, Gregor Rühl.
Hallo, hallo, vielen Dank. Ja, ich hätte noch nach Berlin fahren müssen, ne, und Lok da sehen müssen. Dann wären es irgendwie viermal so viele Tore dann gewesen. Aber ja.
Oder nach Frankfurt zur Union.
Das stimmt, das stimmt. Ja, es war auf jeden Fall bei mir eine verrückte Woche. Aber ich frage euch erstmal, was habt ihr denn so getrieben? Wo wart ihr unterwegs? Und was habt ihr gesehen?
Ich war in Dresden unterwegs, also fußballerisch, basketballerisch in Weißenfels, weil da auch ja jetzt die Bundesliga-Saison vor der Brust steht. Da war ich am Samstag das erste Mal da. Die haben ein Generalprobenspiel gemacht gegen Alba Berlin. Auch für uns sozusagen dann als Kommentatoren und Moderatoren im Basketballkosmos Generalprobe gewesen. Es hat mir wieder mal gezeigt, dass Basketball eine herrliche Wintersportart ist, weil in der Halle einfach 68 Grad und es tropfte von der Decke und das ist einfach, boah, also im Sommer Basketball in der Halle, das ist dann wirklich ein kleiner Abstrich. Und Sonntag hatte ich 58 Grad, aber draußen im Stadion, Dynamo Dresden gegen Hannover 96, hatte ich einen herrlichen Fußballsonntag. Also gerade die erste Hälfte war Oscar-verdächtig, Hauptdarstellerpreis direkt abgeräumt, also die erste Hälfte kannst du direkt ausschneiden, anlecken, Brockhaus auf, das Wort Unterhaltung suchen und das Ding daneben kleben. Also wirklich, das hat wirklich richtig viel Bock gemacht. Küppi, kannst du das irgendwie toppen?
Klares Nein. Ich hatte zwei Stadionbesuche ohne Ostfußballbeteiligung. Das waren jetzt keine Partien mit Gänsehautgarantie. Wiesbaden gegen Regensburg und Ingolstadt gegen Wiesbaden. Das können wir getrost beiseite lassen. Aber ich habe ansonsten relativ viel gesehen in der englischen Woche und in der Regionalliga. Habe unter anderem die Zusammenfassung gemacht vom Ostduell in der dritten Liga, Cottbus gegen Aue und vom ersten Saisonsieg von Chemie. Also wir können uns gerne unterhalten, auch wenn es vor Ort nicht allzu emotional war für mich diese Woche.
Und jetzt ist natürlich das Miese, dass Gregor ja uns nur gefragt hat, weil er diese Gegenfrage haben möchte. Und Gregor, wo warst du so überall? Was hast du so erlebt?
Ja, die Champions League hat ja wieder angefangen. Deswegen war ich ganz unostdeutsch in Italien und habe mir den BVB gegen Turin angeschaut. Ganz entspanntes Spiel. War aber am Montag, weil ich das ja gerne verbinde dann mit so ein paar anderen Spielen noch, war ich in Como und habe mir da mal das Stadion angeschaut und mir da ein Spiel angeschaut. Gegen CFC Genua haben die gespielt. War ganz toll, das Stadion liegt ja da so am See und im Hintergrund die Berge und dann ging die Sonne unter und das Flutlicht an und dann stehe ich da so
rum. Ist das wirklich so geil, wie alle sagen? Sagen ja viele, dass das schönste Stadion in Europa ist.
Ja, es ist schon, das ist schon echt schön, Was ich so ein bisschen schade fand, ist, Como ist ja so eine sehr neureiche oder so eine sehr reiche Stadt generell, die Stadt der Schönen. Deswegen habe ich mich da auch sehr fair am Platz gefühlt. Aber und das sorgt aber so ein bisschen dafür, dass, beziehungsweise dieser Verein ist ja auch sehr schnell in den letzten Jahren irgendwie so groß geworden durch Investoren etc. Deswegen fand ich so die Stimmung drumherum nicht so wirklich kernig. Also nicht so viele geile Kneipen drumherum. Also die Leute eher so ein bisschen so, ja, hat man ab und zu mal so eine weiße Hose gesehen. Leute mit so Schlappen da im Stadion. Das war ich hier so ein bisschen so, ja. Das hat mir so ein bisschen.
Wirkt es auf dich eher wie das böse Wort Eventpublikum dann so ein bisschen die Richtung? Oder weil gerade eben der Hype so da ist und alle über Como reden?
Ja, sicherlich so ein bisschen schon. Es waren natürlich auch echt viele Deutsche da wegen dem Spiel von Dortmund dann am nächsten Tag. Und ich glaube auch einfach so viele, die das irgendwie dann mit ihrem Urlaub verbinden, die dann so sagen, oh schön, wir sind ja gerade im Urlaub und dann gehen wir mal schön ins Stadion. Aber also diese Lage, das toppt natürlich schon auch wirklich vieles. Also es war echt toll, cooler Gästeblock und so. Und ich stehe da so rum, schlürf da mein vorm Spiel. Was sagst du?
Du meinst diese Lagio?
Diese Lagio. Steht da so rum, schlürft mein Aperol vorm Spiel und dann kommt so ein Typ an und sagt so, ey, grüß mal Paddy. Ich so, sorry, ich spreche eigentlich nur Italienisch.
Also der hat dich ja quasi auch erkennen müssen entsprechend.
Ja, genau, der hat mich erkannt.
Einen Topf packt.
Der hat mich erkannt und meinte, ja cooler Podcast und so. Und ich war mit Paddy in einer Klasse. Früher in der Schule, ist ja witzig, dass wir uns hier treffen und ich war so, ich habe mit vielem gerechnet, aber jetzt nicht damit, dass ich hier einen Mitschüler von Paddy in Italien treffe. Das war auf jeden Fall sehr witzig. War total.
Ostborussen oder was war das für einer?
Ich weiß gar nicht, ich glaube, der war gar nicht in Dortmund. Der meinte dann irgendwie so, ja, dann viel Spaß morgen. Ich weiß gar nicht, ob er noch nach Turin gefahren ist mit Dortmund, aber war auf jeden Fall witzig, haben wir da irgendwie kurz geschnackt. Ja, meine ostdeutsche Begegnung in Italien, ich war dann am Wochenende außerdem noch in Meppen und in Groningen. Hat jetzt auch nicht so viel mit dem Osten zu tun, aber man findet ja immer Querverbindungen. Beispielsweise war ich am Sonntag dann noch in Ferl und habe mir Energie Cottbus angeschaut, weil ich dachte, dann so ein bisschen Ostfußball muss natürlich schon noch sehen am Wochenende. Und wer spielt bei Cottbus im Sturm? Ted Tatamusch. Wo wurde er ausgebildet? In Meppen. Also man findet immer schöne Querverbindungen. Über meine Erlebnisse in Ferl erzähle ich euch gleich noch an der richtigen Stelle. Aber ja, ich hatte auf jeden Fall eine sehr schöne Fußballwoche. Viel erlebt, war ganz toll mit vielen tollen Menschen und das macht einfach Spaß und wir starten jetzt einmal rein.
5 Spiele in 3 Ländern, das ist eine geile Woche.
Ist echt so, war echt war super Touren. Alex, du hast wir hatten letzte Woche ja ein kleines Quiz und zwar hast du gefragt, welche Nationalspieler in beiden Nationalmannschaften gespielt haben, sowohl für die DDR als auch danach dann noch für die BRD. Und wir kamen, du kamst quasi auf 8, glaube ich.
Ja, es sind auch 8. Es gab auch
eine kleine Rückmeldung.
Es gab eine Rückmeldung von unserem Hörer Stefan, der gesagt hat, dass man durchaus auch noch über 2 weitere Spieler zumindest nachdenken könnte, nämlich Perry Bräutigam, der für die DDR gespielt hat und im Dezember 1990 im Aufgebot des ersten Länderspiels der gesamtdeutschen Nationalmannschaft gegen die Schweiz stand, aber eben nicht eingewechselt wurde. Also er stand nicht auf dem Platz, aber er war zumindest mit im Kader. Und Steffen Freund, auch ein interessanter Fall, hat für die DDR gespielt, allerdings nur in den Juniorenteams und ist dann später mit der Bundesrepublik 1996 Europameister geworden. Also es sind tatsächlich 8, die für beide A-Nationalmannschaften auf dem Platz standen, aber es waren noch ein paar weitere, die zumindest in Schlagdistanz waren.
Sehr cool, aber da richtig schön dahinter geklemmt und dann so eine kleine Rückmeldung gegeben.
Finde ich
sehr
gut. Auf jeden Fall. Vielen Dank dafür.
Und vielleicht hören wir ja heute am Ende dieser Folge auch noch mal eine kleine Quizfrage. Ich habe gehört, du hast ja vielleicht da noch mal was vorbereitet. Also wer Bock auf ein bisschen Ostfußball-Quizzen hat, der bleibt bitte dran. Es gab eine weitere Rückmeldung. Wir haben vor ein paar Wochen hier mal über dieses Wahnsinnsspiel 35:1 gesprochen. In der Kreisklasse Ost-Oberhavel-Barnim, wo die SG Brodowin die Althüttendorfer weggefegt hat. Und jetzt hat der Luca uns geschrieben und hat gesagt, hallo, ich bin Spieler von Althüttendorf mit dem Glückstreffer gegen Brodowin. Das Spiel gegen Brodowin haben wir nur mit 10 Mann gestartet. Zur zur ca. 67. Minute hatte sich unser Torwart verletzt und ich musste ins Tor gehen und habe mir nochmal als eigentlich Flügelspieler Außenverteidiger ein paar durchgehen lassen. Die Laune des Teams war natürlich nicht oben, aber dies kann man auch nicht ändern. Viel ältere Spieler sind letzte Saison gegangen und unsere neuen Spieler haben davor nie im Ligabetrieb gespielt und müssen sich noch reinfinden. Ja, und so ist das wohl zu dem 35:1 bzw. 1:35 gekommen. Wir sagen, niemals aufgeben, weitermachen. Das wird sicherlich
aber wisst ihr, was ich krass
nicht nochmal passieren.
Das muss ja dort eine, also das muss ja eine richtige Rolle spielen, dort das Spiel, ne? Also ich meine, das ist jetzt ein paar Wochen her und wir haben ja jetzt nicht die erste Zuschrift bekommen. Ich hoffe, wir haben da jetzt nichts Negatives losgetreten, sondern alle können das mit dem entsprechenden Humor auch so auffassen, wie wir das tun. Weil das ist ja so, wir bekommen Woche für Woche bekommen wir aus der brandenburgischen Kreisklasse nochmal Erklärungen, weil das so absurd hoch ist, dieses Ergebnis von 35 Eis wäre auch gut, 35-1,
nächsten
dass
Sommer
immer jemand nochmal sagt, ich muss es nochmal erklären, weil das so, also dass uns bitte keiner für total strunzendämlich hält, sondern das ist einfach wirklich eine Verkettung ungünstigster Zufälle sozusagen an dem Spieltag gewesen.
Ja, ist so, ist so. Der Blick an die Basis, wenn wir schon mal kurz dabei sind, eine schöne Meldung hat der DFB letzte Woche bekannt gegeben und zwar im zweiten Jahr in Folge einen Rückgang von Gewalt- und Diskriminierungsfällen auf Sportplätzen in Deutschland im Amateurfußball. Das ist sehr toll, das freut uns. Amateurfußball ist die Basis für das, was wir alle so lieben. Und ich habe noch ein schönes Zitat gefunden vom Sachsen-Anhaltiner Kollegen Nils Petersen, der seines Zeichens ja beim SC Freiburg gespielt hat, seine Karriere beendet hat und jetzt aber aufläuft in der Kreisliga B, irgendwo in Baden-Württemberg. Und dieses Zitat habe ich von den Kollegen vom SWR. Da hat er gesagt, dann komme ich am Spieltags morgens zum Treffpunkt um 11.15 Uhr, kommt einer mit einer fast weggeschmierten Unterschrift von Michaela Schäfer auf der Stirn, weil die einen Auftritt hatte um die Ecke. Dann kommt der Nächste und zieht sich in der Halbzeit eine ganze Flasche Schwipschwapp oder Mezzomix rein. Ich muss mich noch daran gewöhnen, aber die performen dann auch alle. Fand ich einfach herrlich, dieses Zitat, was es irgendwie diesen Kreisliga-Fußball so schön zusammenfasst und er das einfach so schön auf den Punkt gebracht hat.
Es ist ein neuer Kosmos, den er da kennenlernt.
Ja, und dann ist er trotzdem halt irgendwie noch am Sonntag und kommentiert dann irgendwie Leverkusen gegen Gladbach. Und unter der Woche ist er dann da wieder beim Training und muss eine Kiste bezahlen wahrscheinlich. Fand ich sehr witzig. Muss, ne, dass
innerhalb dieses Kosmos Amateurfußball und Kreisliga-Fußball finde ich, dass Mezzomix in der Halbzeitpause nochmal eine Abstufung ist. Weil da musst du ja kein Profi sein, um zu checken, auch wenn du das vom Training säufst oder so, dass das einfach nicht cool ist. Das blubbert ja in dir rum und so, keine Ahnung. Also das ist ja auch so, was ist das für ein Typus Mensch, frage ich mich. Also jetzt komplett wertfrei gefragt, der das verträgt. Also der sich so eine Cola-Orangenmischung reinschrauben kann und dann performt und das in seinem Körper nichts auslöst.
Da erinnere ich mich doch gerne an dieses Bild von diesem englischen Keeper, was es mal gab vom Sunday League Fußball, der einfach während der Halbzeit irgendwie so ein Pie sich reingezogen hat. Daran muss ich da immer denken. Paddy, du hast noch ein Video in unsere Gruppe geschickt letzte Woche und hast geschrieben, französische Magdeburg. Was war da denn los? Worum ging es da?
Also Monaco, ne? Wir reden vom Fürstentum und die haben ja auch eine nicht ganz schlecht performende Fußballmannschaft. Die waren ebenfalls unterwegs international, jetzt nicht wie der FC Magdeburg im Pokal mit dem Bus, sondern natürlich Monaco-typisch, klar auch größere Strecken mit dem Flugzeug. Und was ist noch schlimmer, Männer, als eine kaputte Klima im Bus? Eine kaputte Klima im Flugzeug. Und die standen da wohl irgendwie, also die haben dann auch, mehrere Spieler haben dann Snapchat-Stories gemacht und so, die auch viral gegangen sind und ich habe den Clip jetzt bei Instagram gefunden. Die haben sich wirklich, weil es nicht anders aushaltbar war, der komplette Monaco-Kader hat sich ausgezogen bis auf die Unterbuchse und hat dann sozusagen noch im Flieger gewartet und dann mussten sie dann doch raus, weil es nicht mehr aushaltbar war, weil der Flieger, wenn da die Klima komplett ausfällt und auch kein Fenster logischerweise aufmachen kannst und so, vorm Start, keine
kannst auch
Ahnung.
Keine neue reinholen übrigens.
Ja, genau. Das ist, dann steigt die Temperatur da drin auf 50, 60 Grad, keine Ahnung, also richtig, richtig Konservenbüchse. Und da gibt es ein Video, das gibt viele Videos, wie dann so ja, der französische FC Magdeburg draußen steht auf dem Rollfeld, Fußballprofis triefend nass, schweißüberströmt mit Boxershorts und dann haben sie halt gewartet, bis es ein neues Flugzeug gab, wo die Klima funktioniert hat und das sind einfach sehr schöne Bilder und vor allem auch so, so ehrlich, weißt du? Das ist mal so, dann fällt mal so diese Profifußballmaske und dann fällt mal so dieses Abgeschirmte und dann wird das trotzdem einfach mal gefilmt und hochgeladen, weil es so grotesk ist und es gibt ja genügend Fälle, wo sowas dann eher versucht auch oder versucht wird vielleicht eher geheim zu halten und Co. Und nee, da posten das die Spieler selber und das fand ich total schön. Und er hat mich natürlich instant zurückgeworfen an gute alte DFB-Pokalzeiten, Magdeburg unterwegs ins Saarland in der Fritteuse.
Wer auf jeden Fall auch immer relativ viel auszieht, beziehungsweise gar nicht viel anhat am Spielfeldrand, ist Steffen Baumgart, der gestern, glaube ich, auch getrieft hat bei diesem Wahnsinnsspiel, was wir da gesehen haben am Sonntag. Frankfurt verliert zu Hause mit 3-4 gegen Union. Ein wirklich wildes Spiel, was ich ehrlich gesagt mich ein bisschen überrascht hat, ob Frankfurts Leistung unter der Woche gegen Galatasaray. Union da mit einem sehr guten Auftritt. Oliver Burke wahnsinnig gut aufgelegt, knallt da drei Dinger rein. Und eine Geschichte rund um das Spiel war so ein bisschen die Choreo der Frankfurter, die für mehrere Unterbrechungen gesorgt hat, weil die ganzen Pappen und Papiere da aufs Spielfeld geworfen haben. Und das hat dann auch zu einer Geschichte geführt, Küppi, die du beobachtet hast.
Ja, in der Tat. Also erstmal müssen wir natürlich alle Hüte ziehen, die wir haben vor den Fans von Eintracht Frankfurt, also was die diese Woche abgerissen haben. Das war wirklich von einem anderen Stern, diese Choreografie gegen Galatasaray, schwarz-weiße Folienbahnen und Fahnen und Konfetti-Chaos im ganzen Stadion. Dazu eine Lautstärke, die einfach nur atemberaubend ist. Das war absoluter Wahnsinn. Und dann 4 Tage später oder 3 Tage später nochmal eine Choreografie im ganzen Stadion zu präsentieren zu Ehren des 100. Geburtstags des Waldstadions. Das war wirklich phänomenal. Und diese Choreo hat halt dazu geführt, wie man es ja schon aus anderen Stadien auch schon hin und wieder gewohnt ist, dass einige Papierkügelchen immer mal wieder auf dem Platz gelandet sind. Und kurz vor dem Ende hat dann Steffen Baumgart irgendwann mal wutentbrannt so eine Papierkugel auf den Platz geschossen. Wir kennen alle die Regel, sobald du als Übungsleiter das Spiel aktiv verzögerst, entweder indem du den Ball nicht rausrückst oder halt eine Papierkugel auf den Platz schießt, gibt's die rote Karte. Die hat er dann auch gesehen in einer emotional extrem aufgeladenen Phase und hat sich dann zu einer Geste hinreißen lassen oder sie wirklich unterbewusst getätigt, das ist jetzt die große Frage, die auf jeden Fall für Diskussionen sorgt, weil er eben nach dieser roten Karte so ganz sachte den Mittelfinger in Richtung Spielfeld gezeigt hat. Und erst wollte er es komplett dementieren und anschließend auf der Pressekonferenz hat er dann gesagt, ja wie, was, in welche Richtung? In gar keine Richtung. Ich habe es einfach in der Emotion gezeigt und damit ist gut. Aber er sagt ganz klar natürlich auch, um das Thema so klein wie möglich zu halten, das ging nicht explizit in Richtung des Schiedsrichters. Aber es ist natürlich schon ein Grenzfall, wenn du dich da ablichten lässt in so einer Phase des Spiels und einen Mittelfinger auf den Platz zeigst, wo jeder genau weiß, du hast gerade extrem Groll auf den Schiedsrichter. Ich bin gespannt, ob da noch was kommt oder ob der DFB da tatsächlich beide Augen zudrückt.
Das ist tatsächlich die Frage, ne? Wobei man dann wahrscheinlich sagen muss, er sagt am Ende, ach komm, ich nehme den Sieg mit und von mir aus setze mich da nächste Woche auf die Tribüne. Aber ich, klar, da kochen dann wieder so ein bisschen die Emotionen hoch. Ich habe irgendwie die letzten 20 Minuten oder letzte Viertelstunde von dem Spiel noch gesehen. Es war wirklich ein absoluter Wahnsinn, was da los war. Wichtige Punkte für Union auf jeden Fall. Paddy, du hast schon gesagt, du warst gestern in Dresden und hast eine sehr gute erste Halbzeit gesehen. Generell so ein bisschen dein Fazit zum Spiel. Ich glaube, Dynamo kann schon sehr happy sein mit dem Punkt 2-2 gegen Hannover. Da war ja auch unter der Woche einiges los. Erstmal vielleicht zum Spiel kurz deine Einschätzung.
Ja, also ich glaube, wenn du den Spielern und oder dem kompletten Staff, dem kompletten Team vorher hingelegt hättest, hier, ihr holt einen Punkt gegen Hannover 96 zu Hause, hätten das alle unterschrieben. Und dann ist es wieder so ein kleines bisschen wie gegen Elversberg, da hättest du das davor auch gemacht. Und trotzdem gab es einige Stimmen, die es wieder schade fanden, wie es gelaufen ist. Der zweiten Hälfte dann die rote Karte für Vinko Schapina, die aber dafür gesorgt hat, dass du eben eine halbe Stunde in Unterzahl spielst und dann ist so ein Punkt erfaucht, erbissen, erkratzt einfach, glaube ich, wirklich sehr stark gegen Hannover 96, die ich persönlich ein bisschen stärker eingeschätzt hatte im Vorfeld. Also ich war so ein bisschen, enttäuscht ist ein zu starkes Wort, aber ich war ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Also dass Dynamo das so gut matchen konnte und vor allem in Hälfte 1, vor allem so in den letzten 15 Minuten von Hälfte 1, Das waren so die besten 15 Minuten, die ich bisher gesehen habe in dieser Saison von Dynamo Dresden. Es ist eine Meinung, die jetzt nicht jeder teilt, aber viele geteilt haben, auch im Stadionumfeld, im Vereinsumfeld. Immer so ein bisschen dann das so zum Thema gemacht, hier und da und dort. Der Spielfilm, den kann man sich ja auch online reinziehen, den müssen wir jetzt nicht nochmal aufrollen, aber es war wirklich von der Dramaturgiekurve durch den Handelfmeter, in Gehst und Rückstand, dann Ausgleich, dann dreht Dynamo Dresden das Spiel mit eben diesen starken 15 Minuten, dann eine unfassbare Einzelaktion von Hannover 96 zum 2-2, dass dann die zweite Hälfte diese Anspruchshaltung, die man dann hat, nicht halten kann und dem nicht gerecht werden kann in Hälfte 2, das ist dann, glaube ich, klar. Unterm Strich ein Punkt, so wie ich es gehört habe, von verschiedenen Ebenen, sowohl Staff als auch Spieler und Co., mit denen ich gesprochen habe, den alle mitnehmen und den auch alle gerne mitnehmen und wo alle auch nochmal sagen, hey, klar hast du durch Kutschke nochmal eine große Chance, kurz vor Schluss, der ewige Stefan Kutschke, aber trotzdem ist es ein 2-2 gegen den Spitzenreiter vor dem Spieltag, wohlgemerkt gegen Hannover 96. Und ich glaube, auf dem Rasen ist das alles top und ist das alles sehr stark in Ordnung gewesen gegen Hannover. Man hat sogar auch Hannover und Christian Tietz dahingehend ein bisschen beeinflusst, dass Nahuel Noll den klaren Auftrag hatte, Junge, bleib hinten im Kasten, was ich sehr krass fand, weil ja eigentlich Noll, so Christian Tietz üblich, als Torhüter eher mit eingebunden ist und einen sehr riskanten Spielstil hat und Co. Das hat Dynamo geschafft, wie auch immer, direkt von Beginn an zu unterbinden. Und das wirkte so, als ob Tietz ganz klar wusste, okay, nee, das können wir gegen Dresden nicht so spielen. Gerade in Dresden können wir das jetzt nicht so spielen. Diesen Risikoansatz mit Nahuel Noll hinten drin. So, deswegen Punkte mitnehmen. Und auf dem Rasen ist es okay. Ringsrum ist es schon wieder wild, ja, wie du gesagt hast.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also erstmal glaube ich auch, ne, letzte Woche Elversberg, jetzt dieses Wochenende Hannover, am Freitag spielt man gegen Darmstadt. Das sind wirklich drei fette Brocken. Wenn man da vielleicht noch Punkte mitnimmt, dann hat man, glaube ich, schon vielleicht so eine ganz gute Basis, vor allem mit der Leistung, ein bisschen Spielglück vielleicht noch dazu. Und da ist sogar vielleicht fast noch mehr drin gegen Hannover, wenn Schapina nicht fliegt beispielsweise. Aber ich glaube, die Woche wirklich sehr wild gewesen. Erst kommt die Strafe wegen dieses Skandalspiels in Rostock letzte Saison. Dynamo muss über 100.000 Euro Strafe zahlen für Ausschreitungen im Gästeblock. Hat auch Einspruch eingelegt. Und dann noch ein anderer Knall. Kommunikationschef David Fischer musste gehen. Gab, glaube ich, schon auch immer mal wieder Unruhe um diese Personalie und auch Thomas Stamm hat sich ehrlich gesagt relativ verärgert geäußert, hat gesagt, er wird sich wünschen, dass da mehr Kontinuität drin ist in der Vereinsführung. Wie hast du das denn wahrgenommen? Hast du überhaupt was wahrgenommen im Stadion oder wie hast du es rundherum gesehen?
Ja, tatsächlich, und es ist eine sehr vielschichtige Themenlage. Erstmal, wen habe ich gesehen, weil ich habe ihn begrüßt, deswegen kann ich da meine Hand für uns Feuer legen. Markus Anfang war da, also sozusagen die Personalie vor Thomas Stamm, wenn man so möchte, beziehungsweise ist es halt faktisch so, Klammer mal auf, Klammer zu, Heiko Scholz eben als Interimscoach, der jetzt wieder als Assistenztrainer unterwegs ist seit dem Jahr. Und Markus Anfang hat immer noch guten Kontakt nach Dresden, genießt immer noch ab und zu Zeit in Dresden, hat einen sehr, sehr guten Draht und wohl auch eben gute Drähte einfach in den Verein nach wie vor hinein. Und ich halte das für ein bisschen, ich weiß nicht, ob problematisch das richtige Wort dafür ist, aber diese Entlassung von David Fischer erstmal, ne, ich kann den Wunsch von Thomas Stamm in Richtung Kontinuität komplett nachvollziehen und Co., aber es wirkt einfach jetzt schon wieder nicht mehr so, als ob sich da drin alle grün sind. Ich habe mal hier den Mannschaftsaufstellungsbogen mitgebracht und ich möchte euch vorlesen, euch beiden. Und dann Kübi, vielleicht übertreibe ich auch mit meiner Einschätzung, aber ich finde das schon krass, auch einen krassen Hint tatsächlich. Die Ersatzbank von Dynamo Dresden bei diesem Spiel. Unabhängig davon, wie viele verletzt sind und Co., ist es ja eher mal so, dass wenn du Verletzungsprobleme hast als Trainer, Jungs aus der U19 hochziehst. Einfach um den Kader aufzufüllen. In den Positionen, wo du sagst, okay, da brauchen wir im Zweifel welche und dann lieber einen 19-Jährigen, der die Position kennt, reinschmeißen als den Hausmeister. Jetzt ist es so, es gibt drei Personalien auf dieser Ersatzbank, wo vorher klar war, die werden nicht spielen. Wo Thomas Stamm bewusst darauf verzichtet, aus der U19 jemanden hochzuziehen, um irgendwie eine Wechselmöglichkeit zu haben. Stattdessen nominiert er für dieses Spiel, das habe ich noch nie gesehen auf so einem Bogen, Lennart Grill als Ersatztorwart, Daniel Mesenhöhler als Ersatztorwart, zwei Ersatztorhüter und er nominiert trotzdem Vincent Vermey, wo immer noch klar ist, der ist im Aufbautraining und der kann keine Sekunde spielen. Der ist überhaupt noch nicht ready zum Spielen, wo quasi klar ist, Thomas Stamm nimmt nochmal drei Jungs mit auf die Bank, wo logisch ist, okay, die können nicht spielen. Und ich sage das nur mal, ich gebe das nochmal, Küppi, zu dir frei als Diskussionsbeitrag. Ich habe häufiger
gehört... Hast du ihn gefragt, warum? Ist ja interessant.
Nee, weil ich habe dann oben noch Nachberichte machen müssen auf der Medientribüne für die Kollegen vom ARD-Hörfunk und Co. Aber das ist eine Frage, die ich mitnehmen möchte in die nächste Woche, definitiv. Weil es gibt nicht wenige, auch Pressekollegen, die ihn wohl auch gefragt haben, die dann gesagt haben, ja, ist das auch ein Zeichen in Richtung Vereinsführung? Ist das eine versteckte Kritik und Co.? Ist das so vielleicht ein Fingerzeig Richtung Sportdirektor im Sinne von, ja, guck mal an hier, was du mir hingestellt hast. So, und das ist mal so die Frage vielleicht an dich, Küppi, und dann gerne auch an Gregor. Solche Spielchen, zwei Ersatztorhüter zu nominieren, glaubst du, das ist wirklich Zufall oder glaubst du, das macht man eigentlich nur mit einem Sinn dahinter?
Boah, schwer zu sagen. Ich glaube schon, dass Thomas Stamm in dem Moment das Beste für die Mannschaft im Sinn hat und nicht seinen Kader nominiert, um irgendwelche versteckten Signale zu senden. Das glaube ich schon. Auf der anderen Seite ist es natürlich merkwürdig, das muss man einfach festhalten und sagt letztlich eine Menge aus über das Personal, das er zur Verfügung hat. Und korrigiert mich, die ganz große Verletzungswelle, die schwappt gerade nicht durch Dresden. Von daher ist das schon ein interessanter Punkt. Es wurde ja immer wieder spekuliert, ob es mit Thomas Brendel knirscht an einigen Stellen. Jetzt haben sie demonstrativ Einigkeit nach außen dargestellt, nachdem Thomas Stamm ja vorgeworfen wurde, dass er so eine versteckte Kritik geäußert hat, als er einen anderen Kader, also den Kader eines Gegners, gelobt hat und danach gesagt hat in so einem Halbsatz, davon können wir uns eine Scheibe abschneiden, wo er dann wiederum klar gesagt hat, das war in keinerlei Hinsicht in Richtung Thomas Brendel gerichtet. Aber ja, diese Personalie, die ist in Dresden ganz offensichtlich, was man so hinter den Kulissen hört, auch nicht unumstritten. Und im Großen und Ganzen finde ich es tatsächlich bemerkenswert, was da gerade bei Dynamo passiert. Weil du bist aufgestiegen, super souverän. Nach drei Jahren hast du endlich diesen großen Schritt geschafft. Der Verein ist auf einem guten Weg, steht finanziell solide da. Du spielst eine Runde, die ist jetzt nicht richtig stark, aber die ist auch alles andere als besorgniserregend. Und das in einer solchen Situation, wo du eigentlich frohen Mutes in die Zukunft gucken könntest, solche Dinge passieren, das sagt dann schon eine Menge aus. Es gab ja immer wieder diese Thematik rund um den Fanshop. Da ist, glaube ich, eine Menge passiert im Hintergrund, weil der Verein ihn eigentlich nicht zurückkaufen wollte, weil sie gesagt haben, wir haben hier ganz andere Themen, die wir erstmal angreifen müssen und die wir erstmal erledigen müssen, bevor wir dieses Ding angehen, weil es uns finanziell erstmal nicht nach vorne bringt. Die aktive Fanszene hat darauf bestanden. Also da war spürbar, dass es da Dissens gibt. Das ist, glaube ich, nur ein Fall von mehreren in Dresden. Wie gesagt, der Zeitpunkt verwundert mich, weil dafür gibt es eigentlich keinen Grund.
Ja, wir werden die Lage auf jeden Fall weiter beobachten in Dresden. Die Mannschaft hat, oder ich habe mehrere Stimmen aus der Mannschaft gelesen, die gesagt haben, auf uns hat das nicht so einen großen Einfluss. Da wirkt eher sowas wie dieser späte 2-2-Gegentreffer da in Elversberg noch mehr nach. Nächste Woche dann wahrscheinlich im Kader Paddy Fritsche und Alex Küpper, die mit nominiert werden, würde ich sagen. Würde ich jetzt mal einen Zehner drauf wetten.
Tatsächlich. Also wenn ich dazu noch einen Profivertrag hätte, ne, es ist egal wo, ich sag mal so, ich bin 28, so das kleine Kind in mir.
Es ist noch nicht vorbei, Paddy, es ist noch nicht vorbei.
Das würde immer noch unterschreiben irgendwo, so einen Eintages-Profivertrag, ich würde es immer noch nehmen.
Wenn diese eine Verletzung nicht gekommen wäre damals, ne, du wärst heute, Junge.
Also ich will das auch mal, ne, wenn jetzt
ein Verein bei uns allen zuhört,
Liga 1 bis 4, ne, also ich sag mal so, wenn es wirklich brennt. So einen dritten Torwart, so einmal Profi, so einmal so vom Spieltag auf die Bank. Ich mach das. Ich mach das wirklich gerne. Ist mir egal wo. Ich will es nochmal einmal ausgesprochen haben. Wenn Bedarf besteht, seht das jetzt hier als wirkliches Anbietern meinerseits.
Einfach nur für den ultimativen Trash-Talker, der ein bisschen provoziert, vielleicht noch irgendwo eine rote Karte rausholt.
Weißt du, was ich mache? Weißt du, was ich mache? Ich mache so Sven Ulreich-mäßig. Rolfes!
Aber ohne du, Kamera.
Jetzt muss man es piepen.
Sehr gut. Also Dynamo, hier, wenn ihr noch jemanden braucht für Thomas Stamm, wenn ihr noch jemanden, noch einen vierten, achten Torhüter braucht, dann setzt den auch mit auf die Bank nächste Woche. Wir müssen ein bisschen hier weitergehen. Wir haben ganz viel zu besprechen, Freunde. In Magdeburg haben wir, glaube ich, eine ziemlich große Trainerdiskussion jetzt, würde ich sagen. Zu Hause gegen Schalke verloren. Ich glaube, da sind die mit anderen Erwartungen reingegangen. Da wollte man auch, glaube ich, ein Zeichen setzen. Verliert dann zu Hause 0-2. Markus Fiedler jetzt wieder verloren. Da brennt so langsam und sicher aber der Baum. Köppi, hast du es geschaut?
Ja, in der Tat. Ich habe es nicht gesehen, nur in der Zusammenfassung tatsächlich. Jetzt muss man grundsätzlich sagen, gegen den FC Schalke in dieser Saison kannst du mal verlieren. Der S04 wird sicherlich um den Aufstieg mitspielen in der aktuellen Verfassung. Was Sorge macht, sind diese individuellen Fehler, die dem FCM immer wieder unterlaufen und ja auch gegen Schalke. Vor dem 0-1 war es so, Dinger dürfen einfach nicht passieren. Mathiesen war es in dem Fall.
Jo.
Es ist ein wiederkehrendes Muster, dass Stammspieler und Leistungsträger nicht an das anknüpfen können, was sie im Vorjahr gezeigt haben. Ist die große Diskussion, hat das mit Christian Tietz und Markus Fiedler zu tun oder sind es einfach Leistungsschwankungen? Waren sie vielleicht letztes Jahr besser, als sie eigentlich sind? Große Fragen, die da geklärt werden müssen. Ja, und jetzt bist du Tabellenletzter in Magdeburg und wenn ich mir die Tabelle angucke, dann habe ich vor allem deshalb ein wenig Sorge, weil da unten mit drin stehen der VfL Bochum, der 1. FC Nürnberg, der jetzt gewonnen hat, Hertha BSC, dann kommt Dynamo, dann hast du Fortuna Düsseldorf und dann kommen eigentlich erst so die Mannschaften, die man da unten mit vermutet hätte, mit Eintracht Braunschweig, mit Preußen Münster, mit Abstrichen noch Greuther Fürth. Aber dass Bochum als Bundesliga-Absteiger, dass Nürnberg,
Wahnsinn,
dass die Hertha, Fortuna Düsseldorf, dass die da unten noch rausgehen, davon ist auszugehen. Kann immer einen erwischen, der wirklich eine absolute Seuchensaison hat. Aber im Grunde sind das keine, die für den Abstieg in Frage kommen. Und wenn du dir die Vereine anguckst, die tatsächlich als Abstiegskonkurrent gelten, dann hast du auf die jetzt schon 4 Punkte Rückstand bis Schlusslicht, hast eine ganz schwierige mentale Situation, also da muss schon was passieren in Magdeburg.
Das ist schon echt krass, ne? Also die haben halt irgendwie, also es fehlt auch Kontinuität, ne? Die haben jetzt irgendwie wieder auf 4 Positionen gewechselt, die Leistungsträger von letzter Saison performen auf jeden Fall nicht. Ich finde dann spannend, dass Markus Fiedler gesagt hat, dass es ist wichtig, den Glauben und die Überzeugung hochzuhalten. Wir haben uns zu oft selbst ein Bein gestellt. Es geht darum, unsere Stärken auf den Platz zu bringen. Wir werden nichts ändern. Also der hat offensichtlich eine klare Idee, an der er festhält. Es bleibt wirklich mal jetzt spannend, weil es geht jetzt als nächstes gegen Karlsruhe und dann gegen Elversberg. Elversberg grüßt ja von einer ganz anderen Position in der Tabelle. Von daher ist wirklich spannend. Ich fand die Kommentare witzig unter der Zusammenfassung bei diesem Video gegen Schalke, weil da irgendwelche Leute drunter geschrieben haben. Also das ist wirklich Wahnsinn, weil also das ist nicht mehr mein Schalke. Also mit mehreren Siegen jetzt hier, mit einer klaren Spielidee, soll man sich am Ende jetzt hier noch Aufstiegshoffnungen machen oder was? Also das geht ja wohl gar nicht. Fand ich sehr witzig, dass da offensichtlich Schalke-Fans dann doch die Ironie für sich entdeckt haben. Naja.
Aber also vielleicht muss man nochmal, also als Einschub einfach, weil das wird einem ja meistens leider immer erst gewahr, weil wir Menschen alle dämlich sind, in unserer Natur begründet, was eigentlich alles Gutes da war, wenn es erst weg ist. Also vielleicht muss man einfach auch nochmal herausstellen, ich will gar nicht Markus Fiedler irgendwo angreifen. Ich halte den für einen, also A, finde ich ihn super sympathisch. Das ist zwar irrelevant in dem Job und in der Bubble sowieso, davon kannst du dir nichts kaufen, aber menschlich und auch kommunikativ, immer ruhig, meistens ruhig, gefällt mir das sehr gut. Aber auch fachlich bleibe ich dabei eigentlich, aber vielleicht ist einfach auch nochmal ganz klar geworden, was für eine unmenschliche Leistung Christian Tietz da eigentlich vollbracht hat in Magdeburg und wie underrated Christian Tietz als Trainer ist. Jetzt mal ausgeklammert, dass du jetzt vielleicht jetzt nur in Anführungszeichen Dritter bist und tatsächlich witzigerweise habe ich gestern, wie gesagt, auch noch dann 2F2A gemacht, also 2 Fragen, 2 Antworten und ein paar Flash-Aufsage für die Kollegen vom NDR vor allem und nochmal explizit für NDR Niedersachsen, die so mich gefragt haben, dann so in der 2. Frage, ja und was ist denn deine Einschätzung, wo krankt es denn aktuell bei Hannover 96, was fehlt denn noch zum absoluten Spitzenteam? wo ich dachte, boah krass, also nehmt ihr das jetzt wirklich so auf und nehmt ihr das jetzt wirklich so wahr, weil Christian Tietz ein unfassbarer Trainer ist und in der Kürze der Zeit da jetzt bei Hannover einfach einen Umbruch gewuppt hat. Wir sprechen Woche für Woche drüber, aber ich finde es Woche für Woche unglaublich. Und vielleicht ist das einfach auch Teil der Wahrheit, dass Magdeburg eben wirklich diese Fee hatte an der Seitenlinie über 3 Jahre. Und jetzt vielleicht ein bisschen mehr Realismus wieder einkehrt mit dem, was möglich ist mit dem Personal.
Ja, es ist im Zweifel so. Das ist aber also wirklich, es ist nicht leicht für alle Fans, die da wirklich auch wieder motiviert reingegangen sind, wieder Choreo gezeigt auch dieses Wochenende und dann ja, lässt du dich da zu Hause irgendwie so abfertigen mit 0-2. Bitter. Nächstes mitteldeutsche Sorgenkind, über das wir auch hier jede Woche sprechen. Erzgebirge Aue mit 3 Niederlagen aus der englischen Woche gekommen. Ich glaube, auch da brennt richtig der Baum. Heute soll es wohl ein Krisengespräch geben mit Jens Hertel. 4 Punkte aus 7 Spielen, Rang 18. Eieiei. Das war ja mal ein Komplettreinfall, diese englische Woche. Ich fand ein bisschen unglücklich bei dem Ostderby unter der Woche gegen Cottbus mit der Elfmeterentscheidung. Muss man meiner Meinung nach nicht geben. Küppi, wie hast du das gesehen? Ähnliche Meinung oder ist das für dich ein Elfmeter?
Nee, sehe ich genauso wie du. Also ich habe ja die Zusammenfassung gemacht und mir die Szene entsprechend oft angeguckt und man merkt schon, wie Chiarchi rein will in den 16er und wie Stefaniak dranhängt und klammert und zieht und in dem Moment, wo er sieht, hoppla, jetzt ist er drin, versucht er komplett abzulassen. Geht natürlich in der Bewegung nicht, aber das, was dann im Strafraum noch passiert, ist aus meiner Sicht eben nicht mehr strafwürdig. Grundsätzlich ist die Ansage für die Schiedsrichter, immer so zu pfeifen, dass der Gefaulte den größtmöglichen Vorteil bekommt. Also wenn es noch ein Foul ist im 16-Meter-Raum, dann muss es auch den Strafstoß geben. Aber dadurch, dass Stefaniak da so offensichtlich abgelassen hat, wäre für mich Freistoß die richtige Entscheidung gewesen. Und das war natürlich extrem bitter für den FC Erzgebirge, der zwar die ersten 5 Minuten komplett verpennt hat, also absolute Tiefschlafphase, der danach aber gut im Spiel war, auch Chancen hatte und der sich eigentlich in Cottbus einen Punkt verdient gehabt hätte und dann am Ende aufgrund dieser Elfmeterentscheidung als Verlierer vom Platz geht. Und auch in Osnabrück war das ja von der Leistung her, wir wiederholen uns seit Wochen rund um den FC Erzgebirge,
so.
Nicht so schlecht und am Ende stehst du trotzdem da und hast wieder verloren. Und das ist eine Situation, tja, die ist schwer aufzulösen tatsächlich. Und Matthias Heidrich hat ja gesagt, entweder wir machen weiter und glauben dran und verbessern unser Spiel und unsere Ergebnisse oder wir sprechen über den Trainer, wobei er das natürlich abbügeln wollte mit diesen Worten. Aber ein Thema ist es so oder so, das ist ja völlig klar angesichts dieser Bilanz.
Zumal er ja sagt, also er hat sich nicht hinter den Trainer gestellt und hat zudem noch gesagt, dass er erlebt hat, dass die Mannschaft funktioniert. Das, was wir eben auch gerade schon gesagt haben. Ne? Ich glaube, die haben auch sind da ganz oben mit dabei bei den Abschlüssen aufs Tor und so in der ganzen Liga, nutzen halt einfach die Chancen nicht, machen dumme Fehler. Ich glaube, vielleicht wissen wir heute am Ende des Tages mehr. Ist auf jeden Fall, wird wieder richtig, richtig eng für Aue. Jetzt kommt 1860.
Das ist halt die Frage.
Aufbaugegner.
Das ist ja eher ein Argument dann pro Hertel, ne? Also theoretisch. Wenn du sagst...
Findest du? Finde ich fast nicht.
Naja, weil wenn du, also ich meine, du könntest ja, oder als Jens Hertel würde ich jetzt so argumentieren, zu sagen, naja, wir erspielen uns ja die Tormöglichkeiten und die Torchancen und wir kommen immer rein ins letzte Drittel und der letzte Pass passt dann meistens nicht, aber wir kommen erstmal dahin mit Ball, ne? Also das ist jetzt nicht meine Meinung, aber so kann man natürlich auch argumentieren an der Stelle und man könnte sagen, offensichtlich zeigt es ja, dass die Idee, die ich habe als Jens Hertel, funktioniert und ich kann aber nicht die Dinger noch selbst reindrücken vorne über die Linie. Und dann das Thema Chancenverwertung und Chancenkreation in einem vielleicht noch höherer Taktung oder so, ist halt die Frage, ne? Also weil
kannst du halt auch dagegen argumentieren, ne?
Kannst
halt auch dagegen argumentieren und sagen, naja, offensichtlich schaffst du es eben nicht, die Mannschaft dahin zu bringen, dass sie erfolgreiche Abschlüsse erzielt, sondern eben nur bis ins letzte Drittel, nur bis zum vorletzten Pass, bis zum Abschluss, der dann nicht aufs Tor geht oder nicht ins Tor. So kannst du es eben auch argumentieren, dass der Trainer es nicht schafft, den letzten Funken da zum Überspringen zu lassen, zu bringen.
Und,
zu tun,
und was natürlich, wir haben verstanden.
Ja,
was natürlich ein Riesenthema ist, ist die Defensivarbeit. Also du hast jetzt in der englischen Woche 8 Gegentore kassiert, 3 gegen Köln, 2 in Cottbus, 3 gegen Osnabrück. Das ist schlicht und einfach zu viel. Und da kannst du dich offensiv noch so selbstbewusst präsentieren und noch so viel Chancen dir erarbeiten. Wenn du so viele Gegentore kassierst, dann wird es selbst dann schwierig, wenn du die Chancen machst. Aber selbst das funktioniert ja nicht im Moment in Aue. Also das ist schon eine Situation, wo Jens Hertel, auch wenn die Leistung über weite Strecken okay sein mag, riesige Baustellen hat. Und ja, also ich glaube, wenn er nochmal darf, dann ist 1860 das Endspiel. Ein Gegner, der durchaus schlagbar ist im Moment. Also bei all dem, was bei den Löwen gerade abgeht. Niederlage in Rostock 1-5 zu Hause gegen Hoffenheim 2. Das ist schon so ein Ding, taumelnde Löwen, da musst du punkten als Erzgebirge Aue.
Ja, Matthias Heidrich habe ich irgendwo letztens in einem Interview gehört, letzte Woche hat jetzt gesagt, wir freuen uns jetzt aber auch auf den Winter, weil da hoffen wir auf Schnee, weil da kommen die Gegner richtig ungern immer zu uns. Vielleicht müssen es einfach ein bisschen kälter werden, damit
es
vorm Tor ein bisschen heißer
persönlich kenne,
wird.
Der einzige Mensch, der sich jetzt schon auf Winter freut, wirklich, das ist abartig.
Ja, interessant, fand ich auch ein interessantes Argument, aber naja, er hat es so gesagt. So, kleiner Themenwechsel, wer von euch war denn schon mal in Ferl?
Ich bin vorbeigefahren jetzt, des Öfteren die letzten 2 Wochen tatsächlich, aber ich war noch nicht da. Küppi war schon da.
Ja,
du warst
einmal
da, Küppi?
Poststraße, letzte Saison mit meinen Eltern, war richtig geil, die wohnen ja da in der Ecke, die sind vorbeigekommen und dann haben wir uns schön zusammen den SC Ferl gegen Dynamo Dresden angeguckt. Ein 3-0 für die SGD, wo sich bis heute alle fragen, wie es zustande kommen konnte, weil eigentlich muss Ferl dieses Spiel 5-0 gewinnen.
Also ich war gestern da und habe mir Energie Cottbus angeschaut und ich fand es irgendwie so witzig. Also das ist ja so ein kleiner Ort, so eine kleine Stadt und auf einmal gehst du da durch die Straße und da stehen dann so ein paar Flutlichtmasten so gefühlt im Garten von den Häusern. Das ist wie so ein Dorfplatz, auf denen da so neben denen da so Tribünen aus dem Boden sprießen. Fand ich irgendwie sehr, sehr witzig. Dazu kam noch, dass ich war mit einem Kumpel da und wir haben die ganze Zeit den Presseparkplatz da gesucht, sind da dreimal um Pudding gefahren, bis wir das dann irgendwie da gefunden haben. Und sind dann durch so eine kleine Schlippe da zum Stadion gegangen, fanden uns auf einmal wieder wirklich direkt hinterm Stadion, sind durch irgendwelchen TV-Übertragungswagen vorbeigegangen. Und dann, also ich hatte eine Akkreditierung, der Kollege von mir hat eine Karte gehabt, auf einer anderen Tribüne. Und dann standen wir aber auf einmal beide direkt im Stadion, weil wir sind irgendwie so an ein, zwei Orten vorbeigegangen, waren so, hä, ist das jetzt hier schon? Sind wir jetzt hier schon drin? Müssen wir jetzt hier noch rein? Und auf einmal standen wir so am Platz. Ohne, dass der Kollege seine Karte vorgezeigt hat und ohne, dass ich irgendwie meine Karte vorzeigen musste. Das beschreibt es irgendwie ganz gut, wie klein und überschaubar Ferl ist. Sind dann da irgendwie rumgegangen. Er ist dann natürlich noch mit seiner richtigen Karte reingegangen. Und ja, also fand ich irgendwie ganz, ganz witzig, alles so winzig, ganz nah und ich bin dann zur Pressetribüne gegangen und man kann über den Presseplätzen gibt's nochmal eine so eine Art Balkon, wo auch die Kameras dann stehen, da stand ich die ganze Zeit und das war wirklich ganz toll, weil ich stand direkt über Pele Wollitz. Und den mal so 90 Minuten lang wirklich so aus 2 Metern Entfernung zu beobachten, weil mehr war es nicht in diesem kleinen Stadion, das war einfach nur herrlich. Also von Anfang an bis Ende völlig on fire, dieser Typ. So viel Adrenalin am Versprühen, so viel Emotionen, nur am Klatschen. Der muss eigentlich wunde Hände haben, so viel wie der die ganze Zeit am Klatschen ist. Es war einfach nur herrlich. Zwischendrin immer... Ich will auch eigentlich nicht unter dem spielen, weil der pfeift dich ja so zusammen, um im nächsten Moment dann aber wieder so mit so einem Grinsen dich anzugucken und dich zu motivieren. Aber das fand ich wirklich echt sehr, sehr beeindruckend, da so nah dran zu sein. Das war wirklich sehr cool. Cottbus da auch mit ordentlich Kapelle angereist im Gästeblock. Das war ganz witzig, da gab es so eine kleine Geschichte. In den ersten 5 Minuten kam auf einmal immer so, kamen so Pfiffe und ich dachte so, hä, hat der Schiri jetzt gepfiffen? Aber die Spieler haben weitergespielt, hatte irgendein Witzbold dann da im Gästeblock irgendwie wieder eine Pfeife mitgebracht und hat wirklich ununterbrochen da reingepustet, sodass sich dann wirklich alle aufgeregt haben, auch Pele Wollitz und sämtliche Funktionäre und so da am Seitenrand. Und dann gab es eine Durchsage im Stadion, dass man das doch bitte unterlassen soll. Das hat dann auch wirklich aufgehört. Fand ich auch spannend. Klappt ja sonst eigentlich meistens nicht so gut. Ja, war auf jeden Fall eine sehr witzige Erfahrung da vor Ort. Bitter natürlich für Cottbus, dass die da 1-0 führen und sich dann innerhalb von 1,5 Minuten, glaube ich, 2 Dinger reinlegen lassen. Sonst hätten die natürlich auch echt eine perfekte englische Woche gehabt. Ja, war aber echt.
Ey, ganz kurz, diese Pfeifengeschichte erinnert mich so ein bisschen an Dynamo, die ja oft, um den Block zu koordinieren, dreimal lang pfeifen und dann kommt hier, regiert die SGD und immer zwischendurch diese drei Pfiffe. Und egal, wo Dynamo spielt, auswärts ist denken immer alle, was war das jetzt? Abgepfiffen, war faul. Selbst der Schiedsrichter guckt sich manchmal um. Also das ist dann schon manchmal so, dass alle sich kurz fragen, was passiert hier jetzt gerade, was machen die da, bis dann irgendwann realisiert wird, ah ja, okay, verstehe, worum es geht.
Ja.
Das war in dem Fall aber nicht so, glaube ich. Ne? Das war einfach nur sinnloses
das dachte ich auch,
um zu stören.
Ich dachte das nämlich auch am Anfang, weil ich glaube, Rostock macht das auch. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Ostding. Und dann dachte ich, okay, Cottbus legt jetzt auch los mit dem Pfeifen-Fangesang. Aber nee, das war wirklich komplett unkoordiniertes Ablenkungsmanöver, was wirklich nur genervt hat. Also zum Glück ist das nicht das ganze Spiel weitergegangen. Ja, war auf jeden Fall cool. Sehr, sehr cool, auch Cigerci zu beobachten. Der ist einfach ein krasser Kicker. Macht so Bock, den zu sehen. Ist einfach echt ein begnadeter Zehner. Kaum irgendwie Bälle verloren, tolle Ballbehandlung, geile Pässe. Es hat schon Spaß gemacht.
Bei dem frage ich mich manchmal so ein bisschen nur, Mensch, Junge, wo bist du vielleicht, böse formuliert, mal falsch abgebogen? Dass es trotzdem jetzt die dritte Liga ist und dass es auch lange ja sogar vierte Liga war und Co. Weißt du, was ich meine?
Naja, total. Tja, das sind eben manchmal irgendwie so Nuancen einfach, ne? Mit ein bisschen mehr Glück oder so, werdet ihr vielleicht auch in der zweiten Liga spielen. I don't know. Cottbus hat auf jeden Fall den Sprung auf den Aufstiegsplatz verpasst. Leider. Und wir schauen nochmal auf den dritten Drittligisten in unserer Runde. Und zwar hat der Hansa Rostock in Essen gespielt. Unter der Woche mit einer Wahnsinnsleistung 1860 aus dem Stadion gekloppt. Also da war richtig Feuer drin. Als erste Mannschaft überhaupt, das war nicht schlecht, um dann halt irgendwie in Essen 0-3 unterzugehen. Was war da denn los?
Tja, manchmal ist es einfach schwer erklärlich. Also Hansa kassiert da in einer Halbzeit so viele Gegentore wie in der gesamten bisherigen Saison zusammen. Da weißt du eigentlich schon, bei einer solchen Statistik, das ist ein Tag zum Vergessen, den kannst du irgendwie auch nicht erklären. Da kam einfach alles zusammen. Am Ende verschießen sie noch den Elfmeter. Manchmal hast du so Tage. Natürlich auch noch in einem Hexenkessel gegen einen absoluten Aufstiegsfavoriten oder Mitfavoriten, Rot-Weiß Essen. Da kann es dann schon mal passieren, wenn an einem Tag einfach alles schief läuft. Und ja, so war es dann bei Hansa auch. Geht ja schon los mit diesem absoluten Traumtor für RWE gleich zu Beginn zum 1-0, wo der den so halb mit dem Außenriss in den Winkel legt, im Halb noch zurücklaufen. Also so Tore siehst du einfach selten. Und dann nahmen die Dinge ihren Lauf.
Ja, fantechnisch ist in dieser Begegnung ja auch mal einiges los. Wir erinnern uns an den Überfall auf den Sonderzug der Essener wann war es? Letzte Saison? Vorletzte Saison?
Müsste letzte gewesen sein.
Letzte Saison. Der Rostocker Gästeblock hat auch wieder reagiert mit einer Zaunfahne, die sich jeder selber anschauen kann in Essen. Paddy, du hast aber auch direkt geschrieben bei dieser Zuggeschichte, da kannst du auch was zu erzählen. Denn du
Gregor, erzähl mal, wieso jeder selber anschauen? Was war das für eine Fahne?
Da stand was drauf, was ich jetzt hier nicht sage. Eine Abkürzung, okay. Eine bekannte Abkürzung, die sich Richtung Polizei wendet.
Ah ja, okay.
Okay, alles klar. Ja, das war, ich fliege schnell durch, weil die Story jetzt schon ein bisschen her ist, aber ich war hautnah mit dabei, also fast hautnah mit dabei. Ich bin an dem gleichen Tag, wo das Spiel im Ostseestadion stattfinden sollte, zwischen Rot-Weiß Essen und Hansa Rostock, RWE im Sonderzug, hingefahren mit einem altehrwürdigen, da unterwegs gewesen nach Rostock. Ich bin am gleichen Tag hochgefahren an die Ostseeküste, weil ich am Folgetag Ostderby Basketball hatte, als Moderator und Kommentator. Die Niners Chemnitz auswärts gespielt gegen die Rostock Seawolves und ich dachte mir schon so, ich habe so das Gefühl, am gleichen Tag anreisen ist immer ein bisschen schwierig, who knows, ja, wer weiß, was passiert. Ich reise einen Tag vorher an, gehe nochmal nach Warnemünde, nehme meine Freundin mit, 4 Stunden nochmal an den Strand, auch wenn es Oktober ist, aber ein bisschen frische Luft schnappen und dies, das. Und dann kommen wir so eine halbe Stunde nach Berlin zum Stehen, weil, wie sich dann rausgestellt hat, 2 Kilometer vor uns dieser Überfall stattgefunden hatte. Und wir standen an einem verlassenen, was war denn das, war nur Gleise und so ein Mittelsteg. Und das ist aber total faszinierend, weil das Wetter war schön und du stehst eine Stunde, alle haben schlechte Laune, fragen sich, was los ist. Dann bekommst du das erste Mal so ein bisschen mit aus der Fußballbubble, ach okay, guck mal, was hier passiert ist, naja, und dann bin ich so als der Fußballfan sozusagen dann durch den Zug gezogen, bin zum Schaffner, bin zum Lokführer und Co., die alle immer noch nicht wussten, was los ist, und hab denen nur so die ersten Videos gezeigt, gesagt, guckt mal hier, das ist ja da vorne, glaube ich, ne, heute spielt ja auch Fußball, RWE gegen Rostock. Ich sag mal so, macht mal einen Speisewagen auf, das dauert jetzt hier länger. Das habe ich einfach sofort im Gefühl, ich wusste, das dauert länger. Dann standen zwei Züge quasi so nebeneinander, in der Mitte so nur so ein, ja, so ein Haltestellensteg.
Ich wollte sofort an den Zapf fahren, ey. Komm, sieht ihr das erste Video?
Ja, ich wollte sofort erstmal einen Kaffee trinken, aber es war wirklich,
ein Kaffee, ja.
Du hattest da nix. Du standest im absoluten nix. Ne? Dann alle, die mit Fußball nichts zu tun hatten, immer schlechtere Laune, bis so zwei Stunden rum waren. Und dann haben alle begriffen, okay, der Tag ist sowieso durch. Der Tag ist sowieso durch. Und dann wurde irgendwie das Wetter besser. Und wie es dann so ist, man fängt an, sich zu unterhalten. Und ich habe letztendlich mich wiedergefunden mit 5-6-jährigen Jungs. Und wir haben mit Cola-Deckeln von dieser Bordbistro Coca-Cola haben wir Fußball gespielt. Wir haben Tore aufgebaut, ein Deckel linker Pfosten, ein Deckel rechter Pfosten, dann haben wir Fußball gespielt. Und das war dann irgendwie in sich drin wieder schön, die Moderatorin von Magenta und vom RBB, Miriam Sinnoh.
Hast du da auch Trash-Talk gemacht mit den Jungs?
Ich habe die richtig belegt, die Jungs. Die hätte für Magenta an dem Tag arbeiten sollen. Die war natürlich hochgestresst, die war hochschwanger. Also die war richtig gestresst, und die haben wir uns dann auch noch gekümmert. Und die war dann so auch so on fire, so hey komm, ist scheißegal, so ein Fußballspiel. Deswegen, das ist so ein Tag, den werde ich nie vergessen, weil der so viele Emotionen hatte. Und wir waren halt wirklich 4 Stunden dort. Ne? Also 4 Stunden standen wir im absoluten Nix. Irgendwann war der Speisewagen auch alle. Und die Getränke waren ausverkauft, beziehungsweise ausverkauft. Irgendwann hat der Schaffner dann angefangen zu verschenken, weil er gesagt hat, komm, es ist alles scheißegal. Wobei halt wirklich die Bahn da mal nichts für konnte. Ja, das werde ich nie vergessen. Deswegen Essen gegen Rostock, wenn ich das höre, ich war auch sehr gespannt, jetzt aufgrund des letzten Spieltages, weil da bei mir auch alles schrillt.
Ja, schöne Geschichte auf der Bahnstrecke liegen geblieben und Paddy hat mit den kleinen Jungs Fußball gespielt. Ach, Fußball. Fußball verbindet uns einfach alle. Es ist doch
Fußball
toll.
Fußball verbindet einfach, ja. Es ist halt wirklich
unter so der Woche gab es die Verabschiedung von den alten Flutlichtmasten. In Rostock haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, und zwar mit einer Pyroshow. Leider ist das ein bisschen unschön geendet alles, weil es da wohl ein paar Verletzte gab durch irgendwie runtergefallene Pyro. Und jetzt erhebt die Stadt auch noch schwere Vorwürfe gegen den Verein, weil wohl nur ein Teil dieser Pyro genehmigt war und da zu wenig Personal vor Ort war oder so. Als ich das gelesen habe, dachte ich so, ach Mann, das ist einfach so bitter. Diese Geschichte ist irgendwie so cool, dass sie da diese identischen Giraffen da hinstellen, die da schon seit 55 Jahren irgendwie leuchten und die auch würdig verabschieden. Und jetzt endet das in so einer Geschichte. So, Freunde, wir müssen noch über die...
Mit einem Kind, das ganz schwere Verbrennungen erlitten hat. Ja. Also es sind richtig, richtig schlimme Momente gewesen da in Rostock, die jetzt aufgearbeitet werden zwischen Stadt und Verein. Es ist wirklich extrem traurig, wie so eine an sich schöne Idee am Ende so endet.
Wir müssen auch über die Regionalliga sprechen. Eine Meldung war sehr witzig, die es schon am Freitag gab. Die A9 hat irgendwie was gegen die Regionalliga, denn der FSV Zwickau kam viel zu spät nach Berlin. Die haben 1-0 in Zehlendorf gewonnen, bei Hertha Zehlendorf. Und es gab aber wieder eine Komplettsperrung auf der R9. Zwickau hatte wohl schon vor der Abfahrt riesige Probleme. Der Mannschaftsbus hat irgendwie gestreikt. Die mussten alle in Kleinbusse rein. Und dann bei der Abfahrt Großkugel, als sie auf der R9 raufgefahren sind. Und Großkugel, das ist bei mir zu Hause. Ich wohne da in der Ecke. Ich wohne da 2 Dörfer weiter. Also ich komme daher. Ich wohne da jetzt nicht mehr, aber ich komme daher. Als ich das gelesen habe, dachte ich, da hätte der ein schön Käffchen bei mir zu Hause holen können. Da sind sie auf jeden Fall liegen geblieben und standen dann da so ein bisschen rum auf der Autobahn, haben da ganz witzige Bilder gepostet, wie die ganze Mannschaft irgendwie da an der Leitplanke steht und schon mal das Lauf-ABC macht. Schiri kam übrigens auch fast zu spät. Da wurde wohl schon ein Zwickau-Fan und so, und der auch noch Schiri war, der wurde wohl schon rekrutiert, was natürlich sehr ungünstig gewesen wäre für diese Begegnung. Aber der Schiri hat es dann wohl doch noch rechtzeitig geschafft und ja, deswegen ist dieses Spiel 45 Minuten zu spät losgegangen. Fand ich auf jeden Fall eine ganz witzige Meldung.
Was ich da so krass fand, war, du hast ja auch Fotos gesehen, wie die da gegessen haben, ne? Also die Profis von Zwickau. Also da gab es Spirelli, Vollkorn-Spirelli, natürlich gang und gäbe. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, vielleicht bin ich da auch komisch, aber mein erster Gedanke war, okay, haben die da vor Ort auf der Autobahn gekocht? Weil wenn du die davor schon kochst und dann 6 Stunden liegen lässt bis nach dem Spiel, das ist ja auch irgendwie ekelhaft, so wenn das dann so rumsuppt, 5-6 Stunden. Das heißt, also wie haben die das, also, hä?
Muss man vielleicht auch mal so einen kleinen Autobahn-Essens-Guide machen. Wer ist da nochmal liegen geblieben? Jena, glaube ich.
Also Meuselwitz auf jeden Fall direkt am ersten Spieltag. Das wurde ja dann sogar abgesagt, das Spiel.
Ja, genau, das war das.
Weil sie zu lange in der Vollsperrung standen.
Ja.
Und bezüglich der Nudeln, ich glaube, dass sie in aller Regel Mittagspause machen am Rastplatz. Und sich dann da 3 Stunden vor Anpfiff oder so nochmal ein bisschen was zuführen. Und dann weiterfahren.
Romantisch.
Das klingt,
romantisch.
Das klingt so ein bisschen nach der neuen Sportschau-Doping-Doku, ey. Ein bisschen zuführen.
Spirelli zugeführt.
Ja, witzig übrigens, genau vor einem Jahr ist Zwickau dasselbe passiert, auf dem Weg zu Viktoria Berlin. Da sind die auch liegen geblieben auf A9. Also, da vielleicht mal überlegen, ob man einen Regionalliga-Seitenstreifen einrichtet, auf dem man dann durchbrettern kann, wenn der Anpfiff bevorsteht.
Küppi-Kowalski-Straße übrigens. Das ist ein schöner Folgentitel. Auf der rechten Spur der Regionalliga Seitenstreifen.
Könnte auch was anderes heißen in dem Kontext. Naja. Du warst, Küppi, du warst unter der Woche in Erfurt, die ja jetzt ziemliches Verletzungspech hatten und hast dir das mal angeschaut. Auch ziemlich bitter. 2 Spieler unter anderem Rückkehrer
Hayrola und Aboagye, ja, genau.
Und Aboagye sind verletzt. Wie ist die Stimmung da?
Ja, das trifft RWE natürlich schon. Also, dass sich da 2 Offensivakteure Langzeit verletzen, das knallt natürlich rein, kurz nachdem das Transferfenster geschlossen hat. Sie gucken jetzt, ob sie noch wen verpflichten können, der aktuell vertragslos ist. Das geht ja nach wie vor. Ansonsten muss man sagen, wirklich maximal blöd gelaufen. Also, die haben ja zwischendurch noch den Valport verpflichtet, den sie dann sofort weiterverliehen haben, als klar war, sie bekommen Hayrola. Mit Hayrola haben sie extrem gute Erfahrungen gemacht damals in Erfurt. In Cottbus ist er nicht glücklich geworden. Und dann kommt er zurück, große Hoffnungen, die auf ihm ruhen. Und dann verletzt er sich da beim Spiel gegen Chemie und Aboagye einen Tag später dann im Training Kreuzbandriss. Und das knallt natürlich richtig rein, weil das 2 Spieler sind, die tendenziell als Leistungsträger eingeplant waren. Sie haben es sich jetzt von der Leistung her offensiv nicht anmerken lassen gegen den Chemnitzer FC, 2-2 nach 2-0 Führung. Da war mehr drin, allerdings machen sie weiterhin ihre Tore und haben nach wie vor auch offensiv einen guten Kader, muss man sagen. Aber dass da ja 2 auf einmal ausfallen und dann gleich, also wahrscheinlich 2 Monate Hayrola und 7, 8, 9 Monate Aboagye, das tut schon richtig weh, muss man sagen.
Ist schon hart. Aber Aufstiegskampf ist auf jeden Fall on in der Regionalliga Nordost. Lok Leipzig hat auf einmal im Gegensatz zu den ersten Spielen, wo sie immer nur 1-0 oder so gewonnen haben, haben sie jetzt letzte Woche, glaube ich, 4-0 und jetzt 7-2 die Hertha-Bubis nach Hause geschickt. Und
Lok hat in diesem einen Spiel so viele Tore gemacht wie der HFC in den letzten 6.
Ja, Wahnsinn.
Das ist mal ein Brett, oder?
Das ist mal ein Brett. Die grüßen von der Tabellenspitze. Und ja, es bleibt spannend auf jeden Fall da oben. Also erster Platz, Lok 22 Punkte, Halle auf 5 mit 19. Das ist auf jeden Fall schön eng und verspricht viel Spannung. So, wir müssen noch
Das wird, Gregor, ganz kurz, das wird, glaube ich, der heißeste Titelkampf, den die Regionalliga Nordost seit Jahren vielleicht jemals erlebt hat. Also wir hatten ja schon viele Saisons, wo eine Mannschaft völlig uneinholbar vorne wegmarschiert ist. Dann hatten wir einige Jahre, wo es zumindest bis kurz vor Schluss den Zweikampf gab mit Cottbus Erfurt, mit Cottbus Greifswald. Aber dass da wirklich, so wie es sich jetzt im Moment anbahnt, 5, vielleicht sogar noch 6, wenn Zwickau oder Chemnitz oder so noch vorne mit reingehen, Teams sich nahezu auf Augenhöhe bewegen, das ist schon was Besonderes. Jetzt muss man abwarten, ob die alle das Niveau halten, auch wenn der HFC gerade eine Durststrecke hat mit nur einem Punkt und keinem Tor in der englischen Woche, glaube ich nicht, dass sie da wirklich abfallen gerade, sondern ich glaube, dass sie trotzdem bis zum Ende vorne mit dabei sind. Gleiches gilt für RWE, gleiches gilt definitiv auch für Lok. Carl Zeiss muss man gucken, ob die dieses Niveau halten können, aber im Moment sind sie gut dabei. Alt-Glienicke habe ich noch nicht gesehen, kann ich schwer einschätzen, aber mit Jonas Niedfeld und anderen alten, erfahrenen Jungs haben sie auf jeden Fall eine gute Truppe. Also ich prognostiziere den heißesten Aufstiegskampf oder Meisterkampf der letzten 10 Jahre in der Regionalliga Nordost.
Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Wir müssen noch auf das Duell HFC gegen Chemie Leipzig schauen, was in der letzten Woche noch für sehr viel Aufruhr gesorgt hat. Chemie hat es irgendwie nicht so wirklich geschadet. Die haben ihren ersten Heimsieg eingefahren am Freitag gegen den BFC Dynamo. Aber das Spiel war so ein bisschen, und das Spiel gegen Erfurt unter der Woche, letzte Woche von Chemie, war auch so ein bisschen überschattet von den Entscheidungen, die das Sportgericht getroffen hat bezüglich der Ausschreitungen nach dem Spiel von Chemie Leipzig in Halle. Da war ja einiges los. Da wurden ein paar Leute gesperrt. Und ich habe ehrlich gesagt wirklich lange gebraucht, um da selber für mich ein bisschen Klarheit reinzubekommen in diese ganze Nummer. Und am Ende bin ich mir auch nicht sicher, ob ich es überhaupt richtig verstanden habe, wer da wie, warum und wann gesperrt wurde. Köppi, steckst du richtig drin in diesem Thema? Wollen wir es mal aufdröseln? Wollen wir es mal versuchen?
Das können wir gerne machen. Also, die Grundsituation war die, dass es in Halle gegen Chemie sowieso von Anfang an eine extrem aufgeladene Atmosphäre war. Dann holt Chemie da den Punkt, während des Spiels schon pausenlos Pyrotechnik, Böller, so der Ansatz von Auseinandersetzung zwischen den Fanlagern, und nach Abpfiff ist es dann extrem eskaliert. Die Bilder haben ja alle gesehen letzte Woche, sodass dann mehrere Dutzend HFC-Chaoten auf den Platz gelaufen sind. Also erstmal in den Innenraum rüber Richtung Gästeblock. Die Polizei ist dazwischen gegangen. Beide Seiten haben sich mit Pyrotechnik beworfen. Also wirklich Szenen, wie man sie lange nicht gesehen hat und wie man sie auch nicht sehen will. Und richtig krass wurde das Ganze dann in dem Moment, als Chemiespieler mit in diese Auseinandersetzung verwickelt wurden, weil dann, nachdem es da mit den Spielern zur Sache ging, die Chemiespieler in die Kabine fliehen mussten und von einigen HFC-Anhängern verfolgt wurden. Und diese Auseinandersetzung, die hat begonnen mit Julian Weigel, der ganz offensichtlich einen HFC-Fan geschubst hat. Was davor war, weiß man nicht, ist auf den Bildern nicht zu sehen, wie es dazu gekommen ist, was vorher war, keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht man, dass der HFC-Fan zu Boden geht, auch sofort wieder aufsteht, also es war nichts Dramatisches, aber aufgrund dieser Aktion von Weigel fühlt sich ein anderer HFC-Hool bemüßigt, auf den Platz zu rennen, um Julian Weigel von hinten zu attackieren. Der kommt im Vollsprint. Das sehen in letzter Sekunde Philipp Wendt und Wallon Ali, fahren beide ihr Bein aus, treten diesen anstürmenden Angreifer um, und als er am Boden liegt, dreht sich Ali um in wirklich einem Bruchteil einer Sekunde und schlägt nochmal zu. Und daraufhin ist die Situation mehr oder weniger eskaliert und die Chemiespieler mussten fliehen. So, das ist erstmal die Ausgangssituation. Und jetzt hatten wir letztlich das Urteil, dass Wallon Ali vorgesperrt wurde. Morgen ist die Verhandlung am Dienstag.
Letzte Woche Dienstag war das, und ein bisschen spicy, weil am Dienstagabend war eben das Heimspiel von Chemie Leipzig gegen Rot-Weiß Erfurt, und am Mittag kam eben die Meldung, der Kollege Ali ist erstmal auf unbestimmte Zeit gesperrt.
Genau, was sowieso schon grenzwertig ist und aus meiner Sicht auch nicht in Ordnung ist, weil diese Situation einfach so unübersichtlich ist und so schwer zu beurteilen ist, dass man nicht einfach sagen kann, dieser Verdacht, der liegt jetzt so nah und so auf der Hand, wir sperren ihn vor. Sondern in einer Situation, die in mehrfacher Hinsicht so außergewöhnlich ist, auch in emotionaler Sicht für einen Spieler, wenn da Adrenalin und Angst mit dabei ist, weil einfach Dutzende HFC-Fans auf dem Platz sind und da eine gewisse Gefahr fürs eigene Wohlergehen besteht und für das Wohlergehen der Kollegen, dann finde ich, kann man nicht sagen, wir sperren den vor, sondern dann muss das Ganze eingehend geprüft werden mit Stellungnahmen von beiden Seiten, vom Spieler, vom Verein, von den umherstehenden Spielern, die das Ganze gesehen haben, um sich dann ein Urteil bilden zu können, nicht schnell, sondern einfach bestmöglich recherchiert. Ja, und das führt jetzt halt zu der Situation, dass Ali, ohne dass er bislang eine Verhandlung gehabt hat, jetzt schon für zwei Meisterschaftsspiele, nämlich gegen Erfurt und gegen den BFC, nur auf der Tribüne saß. Das ist meiner Meinung nach kein korrekter Umgang mit einer so komplizierten und so außergewöhnlichen Sachlage, wie wir sie da vorfinden.
Ja, einfach auch, also für mich wahnsinnig überhastete Entscheidung. Keine Feinfühligkeit. eine englische Woche, also zwei Spiele unter der Woche, da einen Spieler komplett zu sperren, der dann wahrscheinlich auch noch, also mutmaßlich mit der falschen Begründung, finde ich, vom Verband einfach kein gutes Verhalten. Vor allem vor dem Hintergrund, dass eigentlich noch viel mehr um dieses Spiel aufgeklärt werden muss. Und jetzt reden alle irgendwie über diese Sperre. Finde ich einfach ein sehr komisches Verhalten vom Verband. Fabrice Hartmann vom HFC.
Das kommt ja noch dazu, Gregor. Es ist genau richtig, was du sagst, dass die Ursache für all das, worüber wir jetzt gerade reden, die Tatsache ist, dass da einfach 50, 60 HFC-Fans nicht nur im Innenraum waren, sondern auf den Platz gegangen sind und proaktiv, zumindest in einem Fall, eine Attacke geplant haben auf Spieler von Chemie Leipzig. Das ist der Kern des Problems. Das muss als erstes mal aufgeklärt werden. Und erst dann, finde ich, müssen sich die Spieler rechtfertigen, warum sie in einer solchen absoluten Ausnahmesituation möglicherweise mal nicht die richtige Entscheidung getroffen haben.
Ja, das ist so. Fabrice Hartmann vom HFC wurde auch gesperrt für zwei Spiele. Der Tim Bunge umgetackelt, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und was ich noch ganz, was ich noch hervorheben würde, ist, die BSG Chemie Leipzig hat auf Proteste verzichtet, die diese beiden Spiele jetzt mit der Sperre von Ali betreffen, weil sie eben gesagt haben, dass für diese Entscheidungen und das Vorgehen des Sportgerichts nicht wollen, dass ihre Gegner da auch mit in Mitleidenschaft gezogen werden, was ich ehrlich gesagt einen ziemlich fairen und sportlichen Move finde.
Ich finde das moralisch sehr clever. Also ich unterstelle da auch ein kleines bisschen, und ich würde es nicht anders machen, aber ein kleines bisschen auch Berechnung natürlich in dem Punkt. Weil ich glaube schon, dass man jetzt den Anspruch hat oder die Idee vielleicht hat, sich selbst eben in dieses Licht zu rücken, dieses, ey, wir sind hier moralisch sauber und wir sind fair und wir sind diejenigen, die entsprechend an auch einer Aufarbeitung interessiert sind und die hier bestimmt kein Öl ins Feuer gießen wollen. Deswegen finde ich den Move sehr, sehr ehrbar. Ich unterstelle ein kleines bisschen Berechnung, was es aber nicht weniger, ja, moralisch fair macht, wie du sagst.
Morgen also die mündliche Verhandlung. Wir werden schauen, was da rauskommt, und nächste Woche dann sicherlich nochmal drüber sprechen. Abschließend zur Regionalliga vielleicht noch kurz zwei Sätze zur Regionalliga-Reform. Küppi, du bist unser Mann, was das angeht.
Ja, und ich kann berichten, dass es wenig zu berichten gibt, und das irritiert die Aufstiegsinitiative mehr denn je. Also wir haben, als wir zusammen in Oberhausen waren, vor zwei Wochen schon von Tommy Haider damals gehört, dass sie jetzt aber wirklich auf Rückmeldung vom DFB warten. Die ist mittlerweile auch gekommen, allerdings nicht in der Form, die man sich erhofft hat, sondern in der Form, dass der DFB gesagt hat, wir brauchen noch etwas mehr Zeit, nämlich bis Ende September. Es geht in erster Linie darum, dass ja diese Arbeitsgruppe installiert werden soll, die dann eine neue Aufstiegsregel erarbeiten muss. Und es geht um die Besetzung dieser Arbeitsgruppe. Wie soll die aussehen? Wer soll daran teilhaben? Und in welchem zeitlichen Rahmen soll welches Ergebnis erzielt werden? Das sind so die Dinge, die noch definiert werden müssen. Und der DFB ist im Moment auf der Suche nach einem neutralen Vermittler, nach einem Mediator, Moderator, der einerseits von allen Seiten akzeptiert wird, also der eine gewisse Strahlkraft hat im Fußball und der gleichzeitig aber unabhängig an diese Sache rangehen kann. Also keine leichte Situation, von daher nachvollziehbar, dass der DFB da keine Schnellschüsse machen möchte. Auf der anderen Seite sagen die Vertreter der Initiative, alles schön, alles richtig, finden wir gut, so wie ihr das macht, aber wir können doch parallel schon über die wichtigen Fragen sprechen, die auch geklärt werden müssen. So sind mittlerweile vier Wochen nahezu ins Land gezogen, ohne dass etwas passiert ist, obwohl da durchaus Fragen offen sind, die man parallel zu dieser Mediatorsuche schon hätte klären können. Tja, und das ist im Moment der Stand der Dinge.
Was ich mich frage, also wirklich, weil ich es spannend finde, was fallen euch für Kernpunkte vielleicht ein? Ansonsten nehmen wir die Frage auch gerne mit und lassen uns 7 Tage überlegen bis kommende Folge, Folge 10 dann nächsten Montag. Wie muss so ein Typ sein? Also ist es ein Ex-Spieler? Sind Ex-Spieler eher nicht so gefragt, weil die zu befangen sind auf der einen Seite, weil die ja unbedingt irgendwie das größtmögliche sportlich erreichen? Also Strahlkraft im Fußball ist gut und schön, aber was für ein Typ oder wie muss der Typ sein, der Typus Mensch?
Ja, das ist, glaube ich, genau die Frage, die gerade geklärt werden muss. Also natürlich muss er die Dinge selbst beurteilen können. Er muss ein Ohr an der Basis haben. Er muss aber auch Verständnis für den Verband haben und all das irgendwie dann unter einen Hut bekommen und das im Idealfall noch vielleicht sogar als professioneller Mediator, der nicht mal mehr zwangsläufig selber Fußball gespielt hat, aber der natürlich Verständnis für diese Szene hat. Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Suche nicht ganz leicht ist, weil natürlich auch verschiedene Interessen da mit einfließen.
Wir bleiben dran, Freunde. Und wir müssen jetzt mal vor allem hier den Sack zumachen, weil wir schon ganz schön lange am Reden sind. Herrlich, so viele Themen gibt's. Es macht wahnsinnig viel Spaß, das mit euch immer alles aufzudröseln, jeden Montag. Wir sind ganz heiß auf eure ganzen Nachrichten und Rückmeldungen und Stories. Ich habe zum Beispiel auch eine Nachricht bekommen von einem Kollegen, der mir dann gestern schrieb, dass er aus dem Norden, bald Oldesloe oder so, er ist Cottbus-Fan, wollte eigentlich nach Ferl fahren und seine Mannschaft unterstützen, hat aber irgendwie so viel Stau auch gehabt, dass er leider wieder umdrehen musste und war ganz traurig. Liebe Grüße an den Kollegen, finde ich total geil, wenn man da so einen Willen hat und sogar aus dem hohen Norden seine Mannschaft unterstützt und ein paar hundert Kilometer fährt auf den Sonntag, finde ich ganz toll. Außerdem habe ich letzte Woche noch, das muss ich euch noch ganz kurz erzählen, von einem Spieler gelesen, eine Legende vom FSV Zwickau, der 75. Geburtstag gefeiert hat, Joachim Schikowski. Und der hat unter anderem in Zwickaus erfolgreichster Europapokalsaison gespielt. Und das muss man sich immer mal wieder irgendwie in Erinnerung rufen, dass diese Ostvereine teilweise, was die einfach abgerissen haben, international. Und zwar sage ich euch mal ganz kurz, 1975-76, Europapokal der Pokalsieger, hat Zwickau rausgehauen, Panathinaikos Athen, AC Florenz, Celtic Glasgow und sind erst im Halbfinale am RSC Anderlecht gescheitert. Das alles vor 38.000 Zuschauern im Westsachsenstadion. Schikowski hat da gegen Florenz seine wertvollsten Tore gemacht. Also, das ist doch wirklich Wahnsinn, wenn man das daneben sieht, dass sie am Freitag auf der A9 unterwegs sind, zu Hertha Zehlendorf und vor ein paar Jahrzehnten da international gespielt haben. Ich finde, dieses Nebeneinander ist einfach klasse. Ich finde das so geil und dass der Ostfußball trotzdem jetzt immer noch so beliebt ist und wir darüber reden können. Einfach schön.
Ja, ich glaube, das ist der Kern der Sache, wenn wir über die Regionalliga Nordost sprechen, dass wir da Vereine haben, die Europapokalfinals gespielt haben, mit Carl Zeiss Jena, mit Lok Leipzig, Vereine, die nah dran waren und die, wenn wir über Tradition sprechen, es schaffen, nachdem sie irgendwann in den 60er, 70er, 80er Jahren die Menschen für sich begeistert haben, bis heute davon zehren und bis heute den Alltag der Menschen in diesen Regionen mitprägen und Identität stiften. Das ist Tradition, wenn wir über Fußball sprechen und das wird, glaube ich, in keiner Liga so verkörpert wie in der Regionalliga Nordost.
Ach ja, man möchte nur sagen Amen. Und genau, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, schaut euch mal die Europapokal-Historie der BSG Sachsenring an. Es ist einfach fantastisch. Küppi, du schuldest uns jetzt noch deine Quizfrage. Ich bin ganz gespannt.
Müssen wir jetzt noch machen. Und zwar haben wir ja vorhin schon über Eintracht gegen Union gesprochen. Und ich habe mir anhand dieses Spiels gedacht, weil die Eintracht ja von einigen durchaus so als Bayernjäger gehandelt wurde und sich von diesem Image jetzt erstmal verabschiedet hat nach diesem 3-4, ist mir nochmal bewusst geworden, dass Eintracht Frankfurt noch nie Bundesligameister war. Einmal Deutscher Meister 1959, aber noch nie Bundesligameister. Und damit steht ursächlich und ganz eng ein Ostklub in Verbindung. Deshalb an euch die Frage, wo und wann hat Eintracht Frankfurt den traumatischsten Tag seiner Bundesliga-Geschichte erlebt?
War das nicht dieser Dreikampf zwischen Stuttgart, Frankfurt und war es der BVB?
Ja,
sehr gut. In Rostock. Sehr gut. War das 92?
1992, der 16. Mai. Es gibt ein Buch, stark, Gregor, er ballt die Fäuste, vollkommen zu Recht, hochverdient. Es gibt ein Buch über diesen Tag, das Rostock-Trauma. An diesem Tag hat Hansa Rostock tatsächlich Bundesliga-Geschichte geschrieben, weil sie Hauptakteur waren in einem der dramatischsten Titelkämpfe der Bundesliga-Geschichte. Dreikampf, Frankfurt, Stuttgart und Dortmund, alle punktgleich. Die Eintracht mit der besten Tordifferenz, dann Stuttgart, dann Dortmund. Und die Eintracht verliert am Ende in Rostock mit 2-1, hätte beim Stande von 1-1 einen Elfmeter kriegen müssen. Absurde Situation. Nach dem Spiel wollte der gefaulte Spieler dem Schiedsrichter an den Kragen. Und ja, irre Szenen, die sich da abgespielt haben und am Ende wirklich traumatisch für die Eintracht, die dann eben doch nicht deutscher Meister geworden ist, obwohl sie es hochgradig verdient gehabt hätte. Und der Ausspruch, mit dem dieser Tag dann endgültig in die Fußballgeschichtsbücher eingegangen ist, der kam von Dragoslav Stepanovic an diesem Tag, als er gerade gescheitert war und gesagt hat, Lebe geht weiter.
Sehr gut. So ist auch
übrigens Motto, ganz kurz noch, um die Geschichte rund zu machen, Matthias Sammer, damals deutscher Meister geworden mit dem VfB Stuttgart.
Ja, guck mal, Wahnsinn. So viel Ostfußball-Querverbindungen, die wir da finden, ist doch wunderschön. Level geht weiter, damit starten wir.
Entschuldigung, habe ich vergessen. Darf ich nicht vergessen. Das war schlecht von mir. Schöne Grüße natürlich an dieser Stelle noch an unseren Kollegen Flori Weichert. Ist ja logisch.
Ja,
weil der nämlich stimmt. Damals bei Hansa auf dem Platz stand. Flori, Bundesliga-Geschichte.
Ja, ganz groß. Stimmt. Der jetzt übrigens auch ab und zu Beiträge für den MDR macht. Der hat es begleitet bei dem Schach-Podcast. War mit
ja, uns, schon immer. Flori ist schon ewig dabei.
Ja, der war mit uns, hat uns ins Erzgebirge begleitet und hat uns dann irgendwann mal, ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm, und meinte dann so, ja, ich habe ja auch mal für Hansa Rostock gespielt.
Ja, war so eingestreut, war, so subtil nebenbei.
war sehr witzig. Ja, Jungs, vielen, vielen Dank. Bitte abonniert und liked und kommentiert weiter. Schreibt uns bitte eure Kreisliga- und Amateurfußballgeschichten. Das ist manchmal ein bisschen schwer, da selber drauf zu kommen, wenn man nicht 18-mal Landesklasse Osttafel googeln will. Bitte schickt uns das. Wir finden die Stories wirklich sehr spannend und reden da auch sehr gerne drüber. Und alle möglichen anderen Stories, die ihr habt, schickt uns die gerne auch. Genauso wie Feedback, wenn es freundlich ist. Und
oder konstruktiv.
Ja. Konstruktiv. Schaltet nächste Woche auch wieder ein. Das heißt, im Osten geht die Sonne auf. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, Freunde.
Ciao.
Macht's gut, sportfrei.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten. Immer montags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.